Jedes Jahr im Herbst werden die Nobelpreise bekannt gegeben. Es gibt einen Nobelpreis für Physik, einen für Chemie, einen für Medizin oder Physiologie, einen für Frieden und dann gibt es noch einen für Literatur. Und im Jahre 2016 gab es in der Geschichte des Nobelpreises ein Novum. Das hat es vorher noch nie gegeben. Da wurde der Nobelpreis für Literatur erstmalig einem Musiker zugesprochen. Weil manche Musiker schreiben ja auch Texte. Und der Musiker, um den es geht, das ist dieser Mann. Und ich frage mal, ob einer von euch diesen Menschen irgendwie kennt. Wer soll das denn sein? Ah, das ist eine Legende der amerikanischen Musikszene. Das ist Bob Dylan. Bob Dylan ist also so ungefähr bekannt wie Peter Maffay in Deutschland, also eine Legende der Musikgeschichte. Bob Dylan bekam also den Nobelpreis für Literatur und er reagierte erstmal gar nicht darauf. Zwei Wochen später kündigte er an, er würde die Ehre selbstverständlich annehmen und falls möglich auch zur Preisverleihung am 10. Dezember 2016 nach Schweden kommen, nach Stockholm. Allerdings im November sagte er dann diesen Reisedienst oder diese Teilnahme in Stockholm wegen anderweitiger Verpflichtungen ab. Er schickte eine Dankesrede, die er verlesen wurde. Und jetzt kann man sich fragen, warum hat der Mann die wichtigste Auszeichnung, die man überhaupt als Literat bekommen kann, nicht angenommen? Oder zumindest ist er zu dieser Übergabe nicht erschienen. Das lag wohl offenbar daran, dass er andere Prioritäten hatte. Jeder Mensch hat in seinem Leben Prioritäten. Die Prioritäten entscheiden darüber, was wir im Konfliktfall tun oder auch nicht tun. Sobald wir Terminprobleme haben, müssen wir uns entscheiden, so wie auch Bob Dylan sich entscheiden musste, fahre ich jetzt zur Verleihung des Preises nach Stockholm oder habe ich irgendeine andere Verpflichtung? Er hat sich also entschieden, zu Hause zu bleiben oder etwas anderes zu tun. Auch Christen sollen und müssen Prioritäten haben. Und darum soll es uns heute gehen. Dazu gibt es einen Bibeltext, der steht im Propheten Haggai. Das ist einer von den kleinen Propheten, ziemlich zum Ende des Alten Testamentes. Und da schauen wir mal hinein in das Kapitel 1, die Verse 1 bis 15. Und darunter habe ich nochmal einen zweiten Text geschrieben. Das ist das Buch Esra, das Kapitel 4. Von Vers 1 bis 6, Vers 22 und Esra liefert uns den zeitgeschichtlichen Hintergrund zu dem, was wir bei Haggai lesen. Also man müsste es eigentlich kombiniert lesen. Ich habe auch heute Morgen noch mal ein wenig in diesen Text von Esra 4 und 5 hineingeschaut. Ich muss euch allerdings warnen, es wird heute keine Wohlfühlpredigt werden, sondern es wird eine Herausforderung sein. Wir werden etwas lernen und hören von dem Anspruch Gottes auf unser Leben, aber dann auch im gleichen Zug den Zuspruch, den Gott uns geben möchte. Schauen wir mal in den Vers 1 hinein. Haggai, ich habe das hier nach der Elberfelder Bibelübersetzung, nach der revidierten, mal an die Wand gebracht. Haggai, Kapitel 1, Vers 1, da steht im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats. Müssen wir uns erstmal dieses Thema zeitlich und geschichtlich einordnen. Wer ist denn dieser König Darius gewesen? Wir befinden uns in diesem Vers im Jahre 520 vor Christus. Es gibt in der Bibel im Alten Testament drei Personen, drei Könige, die alle mit dem Namen Darius belegt sind. Der, von dem hier die Rede ist, der bestieg den Thron als persischer König im Jahre 522 vor Christus. Es gibt es einen Darius im Buch Daniel, der wird als Darius der Meder bezeichnet. Der war etwas früher und der ist auch hier nicht gemeint. Der Darius, der hier gemeint ist, ist ein persischer König. Dann für die Bibelkenner im Alten Testament, wer das Buch Nehemia gelesen hat, der weiß, dass es auch dort einen König Darius gibt. Das ist der Darius der Zweite, der lebte im 5. Jahrhundert, 423 bis 408 war seine Regierungszeit, der ist hier auch nicht gemeint. Wer hier gemeint ist, ist Darius I. Der hat auch den Beinamen Hystaspes. Und von diesem König ist hier die Rede. Und jetzt schauen wir uns nochmal die zeitgeschichtlichen Ereignisse an, in der unser Text, den wir gleich lesen werden, spielt. Es beginnt mit der babylonischen Gefangenschaft. 70 Jahre war das Volk Israel, genauer gesagt das Südreich Juda, in die babylonische Gefangenschaft geführt, wegen ihres generationendauernden Widerstands gegen Gott. Am Ende war nichts mehr zu machen. Dann kam also unausweichlich die Gefangenschaft. Jerusalem wurde eingenommen, der Tempel zerstört. Und dann waren sie nicht mehr in ihrem Land, das sie doch so gerne hatten. Wir beginnen mit der babylonischen Gefangenschaft. Und die ging bis zum Jahre 538 vor Christus. Und endete mit diesem geschichtlich sehr einmaligen Edikt des Perserkönigs Kyros, dass alle Juden in ihr Heimatland, also nach Palästina, nach Kanaan zurückkehren durften und der Tempel sollte und durfte wieder aufgebaut werden. Dann setzt sich tatsächlich eine Gruppe von einigen 10.000 Juden als Rückkehrer aus der babylonischen Gefangenschaft in Bewegung. Sie ziehen dann nach Jerusalem und dann beginnen sie im Jahre 536 mit dem Wiederaufbau des zerstörten Tempels. Und wer das liest bei Esra, da war eine große Freude, ein Jubel. Und einige von denen, die dabei waren in diesem Jahr 536, die kannten noch den alten Tempel, bevor er zerstört wurde. 536. Dann aber, auf merkwürdige Weise, 2 Jahre später schon, werden die Arbeiten am Wiederaufbau des Tempels eingestellt. Das hat auch einen Grund, ich will ihn auch kurz erklären, das muss man auch wissen. Es gab also auch andere Völker und auch scheinbar gläubige Menschen in dem Land, um Jerusalem herum. Und die kamen jetzt zu den Führern, den Leitern der Israeliten und sagten, wir wollen mit euch den Tempel bauen. Sie waren aber keine wahren Gläubigen, würden wir heute sagen, ja. Die waren sozusagen ein Mischvolk. Wir wollen mit euch bauen. Sie waren aber im Grunde genommen gegen Israel eingestellt. Und dann sagen die Ältesten, die Verantwortlichen der Juden, richtigerweise sagen die, das geht nicht. Ihr könnt mit uns den Tempel nicht bauen, das müssen wir alleine machen. Und in dem Moment kehrt sich sozusagen die scheinbare Freundschaft in erbitterten Widerstand um. Und dann versuchen die dortigen Völker, den Bau zu behindern, zu entmutigen. Durch irgendwelche Tricks, also nicht mit Gewalt, aber schon mit irgendwelchen Tricks, das Volk zu motivieren. Und das führt dann tatsächlich dazu, dass die Arbeiten am Tempel eingestellt werden. Das hätte nicht so sein sollen, aber es wurde doch so gemacht, es ist passiert. Dann gehen wir in das Jahr 522. Und das ist das Jahr, wo der Perserkönig Darius der Erste den Thron besteigt. Und dann 2 Jahre später beginnen wird der Tempelbau wieder aufgenommen. 520. Das heißt, wir haben jetzt also eine Zeitspanne von 534 bis 520, in der am Tempel nichts geschah. Pause. Da war die Baustelle sozusagen unbesetzt. Keine Leute da, jeder ging seinen eigenen Tätigkeiten nach und Geschäftigkeiten. 14 Jahre lang Untätigkeit. Und dann im Jahre 515, nachdem also die Wiederaufnahme der Baumaßnahmen stattgefunden hat, im Jahre 515 wird dann der Tempel fertiggestellt. Und das ist natürlich das, was Gott wollte. Das ist also der zeitgeschichtliche Rahmen, in dem wir uns bewegen. Jetzt gehen wir wieder zurück zu Vers 1. Im 2. Jahr des Königs Darius geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Serubbabel, dem Sohn des Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn des Jozadak, dem hohen Priester. Diese beiden Personen, die da genannt werden, außer Haggai, also der Serubbabel und der Hohepriester Josua, die waren auch schon bei der Grundsteinlegung des Tempels, also 14 Jahre vorher, waren die auch schon dabei. Die gleichen Persönlichkeiten werden jetzt also hier wieder angesprochen. Wir haben jetzt hier 3 Führungsgruppen, kann man sagen. Da waren der Prophet, da war der Statthalter, der Gouverneur und der Hohepriester. Alle diese 3 Führungspositionen im Alten Testament, die werden immer wieder genannt. Also wir haben den Botschafter des Herrn, der also das Wort Gottes sagt, der Prophet. Dann haben wir den Statthalter, also den Gouverneur, der die säkulare, die weltliche Leitung hat sozusagen. Und wir haben jemanden, der die geistliche Leitung hat. Das ist der Hohepriester gewesen. Im Neuen Testament gibt es das auch, dass wir Leitungspersonen haben. Wir haben vielleicht Leute, die mehr eine Redefunktion haben, die auch mal das richtige Wort zur richtigen Zeit sagen können. Dann haben wir Leitungspersönlichkeiten, Gemeindeleiter, Älteste und so weiter. Wir haben Wortdienste, Predigten, Bibelarbeiten, Andachten. Und was wir nicht haben, sind die Priester im Neuen Testament, weil jeder Gläubige, jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt, ist ein Priester nach dem Neuen Testament. Und jetzt geschieht also das Wort des Propheten zu diesen beiden Leitungspersönlichkeiten. Interessant ist, dass die Leiter des Volkes als Erste adressiert werden. Das sind die ersten Empfänger der Botschaft, zu denen redet Gott als Erstes. Und das macht er durch den Propheten. Und ich glaube, manchmal gibt es auch heute noch in der Gemeinde nicht Propheten wie damals, aber Leute, die einen, sagen wir, einen Input geben, etwas modern formuliert, zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Und wohl dem, wenn man das dann auch hört. Jetzt lesen wir ab Vers 2, so spricht der Herr der Heerscharen, dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai, ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Und nun, so spricht der Herr der Heerscharen, richtet euer Herz auf eure Wege, ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber ihr werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch hungrig, durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einen durchlöcherten Beutel. Vers 7. So spricht der Herr der Heerscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Vers 9. Ihr habt nach vielem ausgeschaut, und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr der Heerscharen? Wegen meines Hauses, das verödet daliegt, während ihr lauft, ein jeder für sein eigenes Haus. Deshalb hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten, und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Wein und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt und über die Menschen und über das Vieh und über allen Arbeitsertrag der Hände. Vers 12, das ist ein kleiner Einschnitt in dieser Stelle. Da hörten Serubbabel, der Sohn des Shealtiel, und der Hohepriester Jeshua, der Sohn Jozadaks, und der ganze Rest des Volkes auf die Stimme des Herrn ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr ihr Gott ihn gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Vers 13, da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Serubbabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen Restes des Volkes, sodass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn der Heerscharen ihres Gottes machten. Am 24. Tag des 6. Monats, im 2. Jahr des Königs Darius. An dem letzten Vers sehen wir nochmal, dass alles hier geschichtlich so passiert ist. Es gibt hier keine Fabelerzählung, sondern wie es auch sonst in der Bibel immer geschichtliche Tatsachen gibt, die genauso gemeint sind. Also genau datiert auf ein bestimmtes Jahr, auf einen bestimmten Monat. Was ist jetzt unser Thema? Das Thema, das werden wir noch jetzt in den nächsten Minuten sehen, lautet, dass sich gläubige Menschen, also ob des alten Bundes oder des neuen Bundes, ob es alttestamentliche Israeliten oder neutestamentliche Christen sind, gläubige Menschen sollen sich richtigen Prioritäten für ihr Leben setzen. Darum geht es. Man kann es auch anders formulieren. Gott will, dass wir zuerst nach seinem Reich trachten. Im Neuen Testament steht das so ziemlich wörtlich, Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Also gläubige Menschen sollen die richtigen Prioritäten für ihr Leben setzen und die sind dann richtig gesetzt, wenn wir tatsächlich zuerst nach dem Reich Gottes trachten und nicht nach unserer eigenen Karriere. Es gibt jetzt drei Teilschritte, die wir gehen werden. Der erste Schritt betrifft die Verse 2 bis 11 und da übt Gott durch den Propheten Kritik an der Untätigkeit seines Volkes, dass sie einfach müde geworden sind, eingeschlafen sind. Dann der Vers 12, dann wird die Korrektur, diese Kritik wird von den Verantwortlichen des Volkes angenommen, akzeptiert. Und in Vers 13 bis 15 lesen wir dann von einem Aufbruch und von einem Zuspruch, wo Gott wieder den Bauleuten Mut macht. Also erst die Kritik, dann wird die Kritik angenommen und dann erfahren wir den Zuspruch Gottes, verbunden mit einem echten Aufbruch. Der erste Abschnitt beschäftigt uns mit den Versen 2 bis 11, Kritik an der Untätigkeit. Vers 2, so spricht der Herr der Heerscharen, dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Wie gesagt, waren schon 14 Jahre vergangen, seitdem die Arbeiten am Wiederaufbau des Tempels eingestellt worden sind. Und für diese Untätigkeit hatten die Juden eine gute Begründung. Eine gute Begründung in Anführungszeichen. Sie sagten, das ist jetzt nicht die richtige Zeit. Natürlich waren die Juden, die Bauleute, die Leute, die damals dort gelebt haben, keine Verweigerer. Die haben nicht gesagt, der Tempel muss überhaupt nicht gebaut werden. Sondern die haben gesagt, das passt jetzt nicht so gut. Offensichtlich, äußerlich gab es auch Gründe, denn es gab ja Widerstand von Leuten, die das verhindern wollten. Es gibt auch heute in der Gemeindearbeit Widerstände, die von außen kommen, die uns das Leben schwer machen wollen, aber das darf kein Grund dafür sein, dass wir die Gemeindearbeit einstellen oder einschränken. Wenn es also Widerstände sind, die wir eher als, sagen wir mal, im Gebet begegnen, denen wir im Gebet begegnen, dann sollte uns das nicht davon abhalten lassen. Das war also im Grunde genommen eine Ausrede. Die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Nun kann man sagen, der Tempel, das war das Haus des Herrn damals, gibt es heute ja nicht mehr. Nein, das Neue Testament macht deutlich, dass das Haus des Herrn in der heutigen Zeit ist die Gemeinde. Das steht so wörtlich in 1. Timotheus 3, Vers 14. Und dann sagt das Neue Testament weiter, dass dieses Haus des Herrn, die Gemeinde, ein Bauwerk ist, das im Bau begriffen ist. Under construction, würde man auf Englisch sagen. Epheser 2, Vers 20 und 21. Die Gemeinde, ob jetzt örtlich gesehen, eure Gemeinde oder unsere Gemeinde in Rostock oder weltweite Gemeinde, ist ein Bauwerk, das im Bau begriffen ist. Und natürlich werden für diesen Bau Bauleute gebraucht, Mitarbeiter. Und gibt es manche Christen, die entschuldigen sich leichtfertig damit, dass sie keine Zeit hätten, an diesem Bauwerk mitzuarbeiten. Und da will uns dieser Text aufrütteln an dieser Stelle. Vers 3, und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai, ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Der Prophet Haggai, der kommt gleich zur Sache. Er legt den Finger in die wunde Stelle und sagt, ist es für euch selber Zeit? Das Haus lag verödet da. Also ich habe ja mal so ein paar Schuttsteine hervorgeholt. So muss ich das vorstellen, die Babylonier hatten den Tempel zerstört und vielleicht lagen diese Schuttsteine, diese Trümmersteine immer noch dort seit 70 Jahren oder seit einigen Jahrzehnten auf jeden Fall. Offensichtlich hatten die Juden für ihr Leben die Prioritäten so gesetzt, dass ihre privaten Angelegenheiten Vorrang hatten vor dem Anliegen des Herrn. Und was den Wiederaufbau des Tempels anging, da war der Eifer, den man anfänglich hatte, schon längst verflogen. Und wie ist es? erkennt Gott die andere, diese Erklärung an? Nein, Gott erkennt diese Erklärung, diese Ausrede nicht an, sondern er sagt, ist es für euch selber Zeit? Wie kann es denn sein, dass ihr für eure privaten Angelegenheiten so viel Zeit habt? Natürlich hat Gott nichts dagegen, dass wir auch unsere privaten Interessen verfolgen. Aber wenn man nur noch seine privaten Interessen verfolgt und auf einmal keine Zeit mehr hat für das Reich Gottes, dann liegt irgendwas in den Prioritäten falsch. Also es geht darum, dass wir auch heute an dem Bauwerk Gottes in der Gemeinde die richtigen Prioritäten setzen. Und da sollte Gemeindearbeit tatsächlich eine obere Priorität sein. Es ist schade, wenn Gemeindearbeit leiden muss, weil die Mitarbeiter der Gemeinde keine Zeit haben. Nun weiß ich auch, dass es bestimmte Phasen in der Geschichte einer Ortsgemeinde gibt, wo besonders viel Arbeit anliegt, so wie damals beim Wiederaufbau in Jerusalem des Tempels. Da war besonders viel Arbeit erforderlich. Es gibt andere Phasen, wo es etwas ruhiger ist. Aber wenn es wirklich, sagen wir mal, die Gemeinde ist eingeschlafen, es gibt keinen Jugendkreis, keine Bibelstunde mehr, keinen Frauenkreis, das alles hat es mal gegeben, dann würde ich doch sagen, das ist der Punkt, wo man wirklich mal die Prioritäten neu justieren sollte und schauen, kann es sein, dass Gott uns jetzt an dieser Stelle besonders gebraucht, mit besonderem Einsatz, um das wieder zum Leben zu erwecken. Ein Gideon-Bruder berichtete mir mal vor einiger Zeit in seiner Gemeinde, dass die Bibelstunde, ich sagte, ich habe doch immer am Donnerstag die Bibelstunde. Oh nein, die haben wir schon lange nicht mehr. Ja, warum denn nicht? Ja, es kamen am Ende nur noch 4 oder 5 Leute. Eine große Gemeinde mit über 150 Gliedern etwa. Und trotzdem hatten die Leute keine Zeit mehr, um an der Bibelstunde teilzunehmen. Ich hoffe, ihr seid am Mittwoch alle in der Bibelstunde, wie ich hoffe, dass bei uns in Rostock alle am Mittwoch, möglichst viele zumindest, in der Bibelstunde sind und zum Gebetskreis, so wie das gerade eben von Siegfried angekündigt wurde. Vers 5, und nun spricht der Herr, der Heerscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber ihr werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einem durchlöcherten Beutel. Richtet euer Herz auf eure Wege bedeutet so viel, überprüft euer Leben, überprüft euren Lebensstil. Überprüft eure Prioritäten, denkt doch mal drüber nach, haltet mal inne. Man hatte eben viel investiert in seine privaten Angelegenheiten, ist zu jedem Baumarkt gefahren und hat alles gebaut, alles schön und gut und richtig. Aber an dieser Stelle, muss man sagen, kam wenig bei raus. Es wurde auf dem Feld ausgesät, ihr habt viel gesät, natürlich muss der Bauer aussehen. Aber wenn die Prioritäten falsch sind, dann muss man sich nicht wundern, wenn man viel, viel macht, aber es kommt wenig raus. Also das Feld, es wurde ausgesät, viel Arbeit wurde da hinein investiert und die Ernte war mickrig. Der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einem durchlöcherten Beutel. Das heißt so viel wie, man hatte Einnahmen aus der Erwerbstätigkeit, natürlich müssen wir alle arbeiten. Man hat also alle vielleicht die Karriereleiter hochgeklettert, hochgefallen und hat jetzt also jede Menge Einnahmen und trotzdem war am Ende des Monats nicht viel Geld in der Kasse. Als ob der Beutel, der Lohnbeutel durchlöchert wäre. Als ob der Löcher hätte. Also mit anderen Worten, die finanzielle Lage, die sah gar nicht so rosig aus. Der Bibeltext macht also deutlich, dass die Misserfolge, die wir auch als Gläubige im privaten Leben erleben können, die können daran liegen, müssen nicht daran liegen, aber die können daran liegen, dass wir die falschen Prioritäten für unser Leben gesetzt haben. Oder ich habe gerade vollgetankt für 80 Euro, kostet ja heute relativ viel Geld und kurze Zeit später ist der Tank schon wieder leer. So ist das etwa gemeint. Ja? Also man hat viel gemacht und viel Aufwand betrieben und viel Energie und am Ende ist bei diesen privaten Aktivitäten nicht viel rumgekommen. Vers 7, so spricht der Herr der Heerscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Vers 8, steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus, dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Das heißt also, dass der Prophet zuerst den Finger auf die wunde Stelle legt und dann nicht dabei bleibt. Das wäre auch falsch zu sagen, wir kritisieren, wir beschweren uns und wir klagen und jammern, sondern jetzt wird als nächstes ein konkreter Weg beschrieben, den man gehen kann. Und der lautet: Steigt hinauf ins Gebirge, bringt Holz herbei. Der Tempel musste mit Baumaterialien gebaut werden. Da wurde Steine, die waren ja vielleicht schon da, die lagen noch immer da als Trümmersteine, aber es wurden Balken gebraucht und Holz eben gebraucht. Und deswegen die Aufforderung: Steigt ins Gebirge hinauf und bringt Holz herbei, baut das Haus. Das heißt also, wenn Gott mir oder dir zeigt, dass in meinem oder deinem Leben was schief läuft, dann wird Gott mir auch immer zeigen, was ich richtig tun kann. Was ist in dieser Situation konkret zu tun? Gott drückt uns nicht runter, Gott kritisiert. Ja, aber auch Jesus hat das getan. Aber er hilft uns, das Richtige zu tun in der Situation. In dieser Situation sollten die Juden aktiv werden. Und auch für uns gilt manchmal, überprüft deinen Terminkalender, überprüfe ich meinen Terminkalender, habe ich die richtigen Prioritäten gesetzt, habe ich die Zeit für Gott und seine Gemeinde darin vorgehalten. Und ich muss dran denken, also wenn es um die Prioritäten und die Aktivitäten geht, es gibt ja so Phasen im Leben, wo Einschnitte sind, auch gerade im Leben eines jungen Menschen. Und ich halte sehr viel davon, wenn junge Menschen sagen, nach der Schule, nach dem Abitur, vor dem Studium, vor der Berufsausbildung, jetzt nehme ich mir mal ein Jahr Zeit für Gott. In unserer Rostocker Gemeinde ist eine junge Frau, die macht jetzt ihr Abi und die möchte jetzt ein Jahr nach Afrika gehen mit einer Missionsgesellschaft und da irgendwie die Arbeit im Reiche Gottes unterstützen. Ich halte sehr viel davon. Man kann das auch in christlichen Werken tun, Freizeitheim oder christlichen Altenheim oder so. Ein Jahr mal für Gott. Bevor dann die eigene Karriere, die muss ich natürlich auch verfolgen. Ich muss eine Berufsausbildung, ich muss vielleicht auch studieren. Ich brauche eine Berufsausbildung, aber dass ich das mal ein Jahr anstellen lasse und dann ein Jahr für Gott. Baut das Haus. Das ist also ein guter Weg. Vers 9, ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr der Heerscharen, wegen meines Hauses, das verödet da liegt, während ihr lauft, ein jeder für sein eigenes Haus. Hier haben wir also eine Bestandsaufnahme und eine Ursachenanalyse. Die Ursache für den Misserfolg, viel ausgeschaut, es wurde wenig, die lag in der Vernachlässigung des Wiederaufbaus des Tempels und war also am Ende eine Frage der falschen Prioritäten. Und die Folge war, dass der Herr seinen Segen zurückzog und letztlich auch private Dinge misslingen ließ. Also der Prophet sagt jetzt, Leute fragen sich, wieso geht das alles schief? Warum sind wir so unerfolgreich? Der Prophet sagt, wegen eurer Untätigkeit, wegen meines Hauses, das verödet daliegt. Und Vers 10, deshalb hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Da kann man vielleicht nochmal die Lehre daraus ziehen: Wer nur auf sein Privatleben bedacht ist, als gläubiger Mensch, als Christ, der muss mit Verlust des Segens Gottes rechnen. Achtung, das Wörtchen nur. Wer auf sein Privatleben bedacht ist, das ist in Ordnung. Natürlich müssen wir uns um unsere Familie kümmern. Ich muss das auch, muss ja Geld verdienen, damit wir die nötigen Mittel haben für unser Privatleben. Aber wer sozusagen alles darauf setzt, nur darauf und keinen Blick mehr hat für die Aufgaben im Reich Gottes, der muss sich nicht wundern, wenn es mit dem Segen Gottes nicht mehr so läuft, wie es laufen könnte. Das ist also die Kritik an der Untätigkeit. Jetzt kommen wir zum Vers 12. Das ist nur ein Vers, aber da merken wir, wie eine Wende, wie eine Reaktion eintritt. Die Korrektur, die Kritik wird angenommen. Vers 12, da hörten Zerubbabel, der Sohn des Shealtiel, und der hohe Priester Jeschua, der Sohn des Jozadak, und der ganze Rest des Herrn auf die Stimme des Herrn ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr ihr Gott ihn gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Das ist die richtige Reaktion gewesen. Wenn man Kritik hört, und zwar an sich selber. Kritik an anderen ist ja nicht so schlimm, aber Kritik an mir und an meinem Lebensstil oder so, ja, dann hat man drei Möglichkeiten prinzipiell. Die erste Möglichkeit ist opponieren, rebellieren, aus der Haut fahren, auf die Palme gehen. Zweite Möglichkeit, ignorieren, gleichgültig sein. Okay, nächster Punkt, sofort zu den Akten legen. Die dritte Möglichkeit ist, die Kritik zu akzeptieren. Ich gehe jetzt davon aus, dass die Kritik berechtigt ist. Es gibt natürlich auch unberechtigte Kritik. Und ich glaube, das kann man auch unterscheiden, die berechtigte von der unberechtigten Kritik. Und ich glaube, Gott hilft uns auch dabei, dass wir das eine von dem anderen unterscheiden können. Aber wenn man jetzt berechtigte Kritik an sich hört, dann hat man auch die Möglichkeit, diese Kritik zu akzeptieren. Und die Leiter des Volkes damals entschieden sich für die letztgenannte Möglichkeit. Sie hörten auf die Stimme des Herrn, die durch den Propheten an sie ergangen ist. Ihnen war klar, dass der Prophet, dieser Haggai, hatte einen Redeauftrag von Gott. Der sollte ihnen das sagen. Manchmal erleben wir in unserem Leben auch als Christen, dass uns ein Mitchrist etwas sagt. Und das sollte der vielleicht auch sagen, weil wir das hören müssen. Wir mögen das nicht gerne hören. Oh, da ärgern wir uns. Wie kann der uns das nur sagen? Aber im Prinzip hat er recht. Man kann also jetzt daraus schlussfolgern, diese Aufforderung an uns selber, lass deinen Lebensstil und lass deine Prioritäten, lass sie von Gott beurteilen. Und manchmal tut Gott das auch durch meinen Bruder, meine Schwester in der Gemeinde, die mich dann fragen, sag mal, muss vorsichtig sein, dass man nicht zu Polizisten wird, könntest du diesen oder jenen Bereich übernehmen in der Gemeinde? Wir brauchen da noch jemanden, wir bräuchten dich, kannst du das nicht mal, könntest du dir dafür die Zeit nehmen? Traurig ist es, wenn gläubige Menschen nicht auf Gottes Wort hören, wenn sie sich nicht sagen lassen, auch nicht von Mitchristen. Das ist schade. Also das positive Beispiel ist hier, die Leiter des Volkes hörten auf die Kritik, auf die Ermahnung, auf die Worte des Herrn durch den Propheten. Und jetzt schauen wir noch mal uns einen Punkt an, die Reihenfolge, die hier genannt wird. Wer hörte zuerst auf die Stimme des Herrn, auf den Propheten? Das waren Serubabel, der Sohn des Shealtiel, also der Landpfleger, der Gouverneur, der die politische Verantwortung hatte, und dann der Hohepriester Josua oder Jeschua. Das waren also beides Leiter des Volkes. Und dann steht da, und der ganze Rest des Volkes. Und diese Reihenfolge ist wichtig. Wenn die Leiter der Gemeinde, sagen wir mal, Schlafmützen sind und träge sind und sich nicht sagen lassen und in ihrem Saft schmoren und auch nicht auf das Wort Gottes hören, dann hören die anderen auch nicht. Die Leiter des Volkes werden als erstes angesprochen und die sollten auch Vorbilder sein. Die sollten die Initiative ergreifen. Das gilt jetzt also, dieses Wort besonders auch an Gemeindeleiter oder an Personen in der Gemeinde, die irgendeinen Bereich verantworten, zum Beispiel die Kinderarbeit, die Jugendarbeit, muss nicht immer nur die Ältestenschaft sein, aber Persönlichkeiten in der Gemeinde, die Verantwortung haben, die sind als allererste angesprochen, die fragt Gott als erstes. Mich fragt Gott das auch, ich bin ja in der Gemeinde Rostock auch ein Ältester und das muss ich dann an mich heranlassen, dass Gott von mir besonders erwartet, dass ich Initiative ergreife. Hoffentlich tue ich das, weiß ich nicht, aber das ist der Anspruch, den Gott an mich stellt. Und dann kann man auch andere Leute motivieren. Umgekehrt können wir von der Gemeinde nicht erwarten, etwas zu tun, was wir als Leiter selber nicht tun. Also wenn ich am Sonntag einlade zu den Veranstaltungen der Gemeinde und sage, liebe Geschwister, Bibelstunde, Wort Gottes, das ist wichtig, ich lade euch herzlich ein und ich selber komme nicht. Das stimmt was nicht. Das ist irgendwie, dann kann ich nicht erwarten, dass die anderen kommen, wenn ich selber nicht komme. Umgekehrt, wenn die Leiter mit gutem Beispiel vorangehen, wie das hier der Fall war, dann gibt es auch eine positive Resonanz, eine Rückkopplung in der Gemeinde. Denn der ganze Rest des Volkes hörte auf die Stimme des Herrn. Ihm war also klar, das war nicht die Privatmeinung des Haggai, sondern das war Gottes Anspruch an sie selber. Und jetzt kommen wir zum dritten Teil, Verse 13 bis 15, Zuspruch und Aufbruch. Also der erste Teil war Kritik an der Untätigkeit, der zweite Teil war, die Leiter des Volkes hörten auf diese Kritik und nahmen sie an. Und der dritte Teil ist jetzt, da passiert was. Also es ist nicht nur eine Ja-Entscheidung, das ist richtig, was du sagst, Haggai, sondern jetzt geht es vom Kopf in die Beine. Und das ist dann auch mit dem Zuspruch Gottes verbunden. Vers 13, da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zu dem Volk, ich bin mit euch. Gott kennt unser Herz und er weiß, wie wir auf sein Wort reagiert haben. Und das Herz, das sagt, ja Herr, du hast recht, das erfährt Zuspruch von Gott. Das Herz, das sagt, Herr, lass mich in Ruhe, muss ich nicht wundern, wenn Gott weiterredet oder noch schlimmer, wenn Gott anfängt zu schweigen. Die Leiter des Volkes waren also einsichtig. Und in solchen Situationen brauchten sie keine Kritik mehr, sondern sie brauchten den Zuspruch. Und deswegen steht hier, ich bin mit euch, spricht der Herr. Das Gleiche steht nochmal in Haggai 2, Vers 4, also im nächsten Kapitel. Und da steht dann, und nun seid stark, Zerubbabel, spricht der Herr, und sei stark, Jeschua, Sohn Jozadaks, du hoher Priester, und sei stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscher. Ja, und dann Vers 14, und der Herr erweckte den Geist Zerubbabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohenpriesters, und den Geist des ganzen Restes des Volkes. Auch hier wieder werden die Verantwortlichen der Gemeinde zuerst genannt, die werden erweckt. Und die anderen werden miterweckt. Es passiert also in der Gemeinschaft eine Erweckung, ein Aufbruch. Manchmal gibt es das auch heute in einer Gemeinde, wo dann plötzlich so ein Aufbruch passiert. Er beginnt immer bei den Gemeindeleitern. Und dann steht, wer das machte, die Erweckung, die machten nicht die Leute selber, sondern machte der Herr. Und da haben wir wieder diese Zweigleisigkeit in der Bibel. Einmal die menschliche Verantwortung, das Hören auf Gottes Wort. Kann man nicht sagen, ich habe nicht auf Gottes Wort gehört, weil der Herr hat mich nicht erweckt. Deswegen konnte ich das nicht hören. Nein, ich habe nicht auf Gott gehört, weil ich nicht wollte. Das ist die menschliche Verantwortung. Ich habe auf Gott gehört, weil ich das wollte, weil ich das akzeptiert habe. Die menschliche Seite ist die eine Seite, und auf der anderen Seite die göttliche Seite. Da spielt beides zusammen. Da erweckte der Herr den Geist Zerubbabels, also die Leiter des Volkes wurden dann erweckt. Und auf einmal geht ein Licht an, Knips, und mit den Leitern auch das ganze Volk dann. Und dann fingen sie an, wieder am Bau des Herrn, am Tempelbau weiterzumachen. Und Vers 14 und 15, so dass sie kamen, diese Erweckung geht also jetzt auf einmal in die Beine, sie kamen. Sie blieben also nicht mehr in ihren getäfelten Häusern, sondern sie kamen auf die Baustelle und sich an die Arbeit am Haus des Herrn, ihres Gottes, machten. Ja, Gemeindearbeit macht Arbeit, das wissen wir. Manchmal ist die Arbeit auch schwer, es ist eine schöne Arbeit, manchmal ist die Last aber auch schwer, die wir tragen müssen, es ist aber eine notwendige Arbeit. Diese Arbeit möchte Gott nur durch uns gemacht haben. Also Gott könnte Engel schicken, Gott bräuchte uns nicht, aber Gott möchte die Arbeit an seinem Reich durch seine Leute geschehen lassen. Sie kamen also und machten sich an die Arbeit am Hause des Herrn, der Heerscharen ihres Gottes. Am 24. Tag des 6. Monats, im 2. Jahr des Königs Darius. Ich würde das mal so formulieren. Von Gott erweckte Menschen setzen für ihr Leben die richtigen Prioritäten und arbeiten in seinem Reich mit. Natürlich ist unser Maß an Zeit begrenzt. Wir alle, ich weiß das auch, ich habe auch viel berufliche Arbeit zu tun und das nimmt mir ganz viel Zeit von der Uhr. Ich kann nicht meine ganze Zeit in die Gemeindearbeit stecken, aber vielleicht das Maß, das Gott mir schenkt an Freizeit. Natürlich habe ich auch Freizeit, aber es gibt dann eben auch eine Möglichkeit, wo ich mitarbeiten kann in der Gemeinde. Es gibt natürlich auch Menschen im Reich Gottes, die zu 100% angestellt sind und die Gemeindearbeit tun können. In Rostock haben wir vor einigen Jahren den Markus Schmidt angestellt. Eine große Erleichterung für uns, ein großer Gewinn für die Gemeinde. Der hat 100%, also hat, glaube ich, eine Zweidrittelstelle, 70% mittlerweile. Aber der hat sozusagen viel Zeit und kümmert sich um Besuche, um Kontakte, um ja, Termine und auch Beerdigungen manchmal und solche Dinge. Aber das Maß an Zeit, das ich habe, das kann ich für Gott einsetzen. Und deswegen lautet die Botschaft, von Gott erweckte Menschen setzen die richtigen Prioritäten und arbeiten in seinem Reich mit. Zum Schluss noch ein persönliches Zeugnis. Ich glaube, dass Gott das segnet, wenn wir zuerst nach seinem Reich trachten. Kommen wir nochmal wieder zu diesem Gedanken. Matthäus 6, Vers 33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Meine eigene Geschichte geht so, die Wiedervereinigung ist ja nun schon ein bisschen her, aber vor der Wiedervereinigung lebte ich in Schleswig-Holstein und das war kurz in der Wendezeit, da stellte sich heraus in meiner Arbeitsstelle, wo ich war, da lief die Uhr ab und es wurde mir auch gesagt, du hast nicht mehr viel Zeit, wir müssen hier umjustieren, Projekte wurden eingestellt. Und dann hatte ich Zeit, mir eine neue Stelle zu suchen. Da dachte ich mir, wo wirst du denn vielleicht gebraucht? Wo kann Gott dich brauchen? Und da wir als Gemeinde im Westen Kontakt mit der Rostocker Gemeinde hatten, dachte ich mir, also du bewirbst dich mal in Rostock, vielleicht will dich ja Gott in Rostock haben. Dadurch hat alles funktioniert und dadurch habe ich meine Frau kennengelernt und das war der größte Glücksgriff meines bisherigen Lebens, kann ich nur sagen. Also ich bin da so froh, wir sind 30 Jahre jetzt glücklich verheiratet, über 30 sogar. Und das sehe ich so als Segen an, den Gott geschenkt hat. Das hatte ich natürlich nicht geplant. Ich dachte mir nur, wo kann Gott dich vielleicht gebrauchen? Wo hat er einen Platz für dich? In Rostock könnte das sein, da werden Christen gebraucht. Und das hat doch Gott dann gesegnet, dass ich eben meine liebe Frau gefunden habe. Zusammenfassung. Gott möchte, dass sich Gläubige in ihrem Leben die richtigen Prioritäten setzen. Haggai 1, Vers 1 bis 15, die ersten Verse 2 bis 11 handeln von der Untätigkeit und wie der Prophet die Untätigkeit des Volkes, die sozusagen müde geworden sind, kritisiert, beanstandet. Und da kann man daraus lernen, wer auf sein Privatleben und nur darauf bedacht ist, der muss mit Verlust des Segens Gottes rechnen. Zweiter Punkt, Vers 12, die Korrektur wurde damals angenommen, für uns heute. Es sollte immer so sein, dass Gott meinen Lebensstil, auch meinen Terminkalender beurteilen kann. Und der dritte Punkt, Zuspruch und Aufbruch, da können wir daraus lernen, dass von Gott erweckte Menschen die richtigen Prioritäten setzen und in seinem Reich mitarbeiten. Ich hoffe, dass ihr alle solche Leute seid. Ich wünsche mir selber für mich auch, falls ich es nicht bin, dann soll mir jemand sagen, dass ich, wenn ich da selber schlafmützig bin, möchte auch mich da nicht verweigern, dass wir alle solche Leute sind, die als gläubige Menschen, die an Jesus Christus glauben, in seinem Reich mitarbeiten. Jeder wird gebraucht. Es sind viele Bauleute auf der Baustelle. Das Bauwerk ist noch nicht fertig. Es gibt viel zu tun. Und lasst uns dazu ermutigt sein, dass wir an dieser Stelle uns einbringen, nach den Möglichkeiten, die wir haben, damit das Bauwerk der Gemeinde auch weiter vorangehen kann. Soweit Gottes Wort.